Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Guten Abend, wir sind in Gedanken in Hanau.
Wilhelm Grimm, anno 1832. Hass, der alle anderen Gefühle bald überflügelt, zerstört mehr als alles andere das ruhige und gedeihliche Leben eines Staates, das auf der inneren Gesinnung der Menschen beruht. Nicht auf Bajonetten.
Hanaus Ehrenbürger Rudi Völler hat den Hanauer Dichter Wilhelm Grimm zitiert bei der heutigen Gedenkfeier für die neuen Hanauer Bürger, die vor genau einem Jahr von einem fanatischen Rassisten ermordet wurden. Unser erstes Thema. Die Aufklärung der Morde erfordert harte Recherchen, doch die könnten durch ein neues BND-Gesetz erschwert werden. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Warum der Quellenschutz der Informanten ein ganz sensibles Thema ist, erklären wir in diesem Fazit. Außerdem gibt's Virtual Reality Theater, eine Politoper und eine neue Installation von Gregor Schneider. Heute Abend um 19.02 Uhr läuteten in Hanau die Glocken aller Kirchen der Stadt in Erinnerung an den rassistischen Mordanschlag vor einem Jahr. 9 Menschen haben dabei ihr Leben verloren. Das Glockengeläut dauerte exakt so lange wie das Attentat. 5 Minuten und 6 Sekunden. Das war der Abschluss einer bewegenden Gedenkfeier. Der Bundespräsident kann den Angehörigen der Opfer ihren Schmerz nicht nehmen, aber er kann ihn teilen und benennen. Und Frank-Walter Steinmeier hat eine klare Botschaft mitgebracht gegen die Spaltung der Gesellschaft, die der Täter von Hanau vertiefen wollte. Ludger Fittkau berichtet.
Hanau in Memoriam. Ein eigens für die Trauerfeier komponiertes Musikstück eines Trios der Neuen Philharmonie Frankfurt am Main. Die 3 Musiker sind gebürtige Hanauer. Das war der musikalische Rahmen der Gedenkfeier im Hanauer Kongresszentrum mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Hauptredner und pandemiebedingt lediglich rund 50 Veranstaltungsteilnehmerinnen und Teilnehmern im Saal. Vor allem Angehörige der 9 Ermordeten. Der Bundespräsident sprach von der perfiden Botschaft der Angst, die der Täter vor einem Jahr übermitteln wollte.
Jeder einzelne Mensch, um den wir trauern, war einerseits ein zufälliges Opfer, weil er gerade dort war, wo der Täter seinen mörderischen Plan umsetzen wollte. Andererseits waren die Opfer alles andere als zufällig, weil sie in der hasserfüllten Vorstellung des Täters nicht hierher gehörten. Gerade deshalb waren sie das präzise Ziel seines tödlichen Plans.
Auch deswegen habe diese Tat ein solches Entsetzen ausgelöst, so Frank-Walter Steinmeier, nicht nur, aber gerade auch unter Menschen mit Einwanderungsgeschichte.
Sie hier wissen, jeder andere von Ihnen hätte Opfer dieses mörderischen Anschlags werden können. Und vermutlich wollte der Täter seine Tat genauso verstanden wissen. Als Fanal, als Kampfansage an gefundene Formen friedlichen Zusammenlebens.
Für die Angehörigen spricht bei der einstündigen Gedenkfeier Armin Kurtovic, der Vater von Hamza, der 22 Jahre alt war, als er ermordet wurde. Vor allem als Armin Kurtovic die Getöteten noch einmal porträtiert, wird klar, wie unendlich schwer es ihm an diesem Abend fällt, die Rede zu halten.
Fatih, der viel lachte und gerade dabei war, seine eigene Firma aufzubauen. Ferhat, der einem immer zugehört hat und immer den passenden Rat hatte. Gökhan, der sich zuerst um alle anderen gekümmert hat, bevor er an sich selbst dachte. Hamza, der Sonnenschein in der Familie. Kaloyan, der nach Deutschland kam, um die Augenoperation seines Sohnes bezahlen zu können. Mercedes, die eine liebevolle Mutter und die beste Freundin ihrer Kinder war. Said Nessar, der immer ein Lächeln im Gesicht hatte und andere zum Lachen brachte. Sedat, der die Freiheit, das Reisen und den Sommer liebte. Und Willi, der das einzige Kind seiner Eltern war, der tragische Held dieser Nacht.
Denn Willi Viorel Paun folgte mit seinem Auto dem Täter vom ersten zum zweiten Tatort. Vergeblich versuchte Willi dabei mehrmals, Hilfe über den Notruf 110 zu bekommen. Heute wissen wir, das Notruftelefon der Hanauer Polizei war nicht an ein automatisches Weiterleitungssystem angeschlossen. Wenige Minuten später erschoss der Täter von Hanau auch Willy Viorel Paun. Niemals sollen die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau vergessen werden. Das versprachen bei der Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des Verbrechens auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und der Hanauer Oberbürgermeister Klaus Kaminski. Die Stadt Hanau hat einen internationalen Gestaltungswettbewerb für ein Opferdenkmal im Stadtzentrum ausgerufen. Bereits mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler haben sich beworben. Die große Solidarität in der Zivilgesellschaft kann ein Trost für die Angehörigen der Opfer sein. Das glaubt auch der Bundespräsident.
Ich weiß, unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, diejenigen, die bei Sinn und Verstand sind, die Herz haben, die wollen ein friedliches Zusammenleben. Sie wollen nicht unterscheiden zwischen wir und die. Sie möchten ein Wir. Und ganz viele setzen sich überall in unserem Land dafür ein, dafür, dass Hass und Gewalt, dass Missachtung und Respektlosigkeit unter uns keinen Platz finden. Sie setzen sich dafür ein, dass wir alle ohne Angst verschieden sein können, dass wir alle ohne Angst voreinander, miteinander leben können.
Die mit Sinn und Verstand wollen ein Wir, sagt der Bundespräsident heute Abend in Hanau. Mehrere Eltern der Ermordeten haben eine lückenlose Aufklärung der Tatumstände gefordert. Auch dafür ist ein Gesetz wie das sogenannte BND-Gesetz von erheblicher Bedeutung. Potenzielle Informanten von Journalisten oder Anwältinnen wollen geschützt werden und nicht ins Visier des Bundesnachrichtendienstes gelangen. Ein breites Bündnis aus Verlegern, Journalistengewerkschaften, öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern warnt jetzt vor Gefahren bei der Novellierung dieses BND-Gesetzes. Kommenden Montag gibt es dazu eine öffentliche Anhörung im Ausschuss für Inneres und Heimat. Zu den Kritikern des neuen Gesetzentwurfs gehört Frank Überall. Er ist Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Bürger.
Erst noch mal vielleicht zum Hintergrund. Warum hat das Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung überhaupt dazu aufgefordert, das BND-Gesetz bis zum Ende dieses Jahres zu überarbeiten?
Ja, genau, da wird es schon spannend, auch im Hinblick auf unsere Kritikpunkte. Es ist ja auch ungewöhnlich, dass so ein breites Medienbündnis sich hier engagiert, denn das Bundesverfassungsgericht hat sehr, sehr eindeutig gesagt, dass hier eben auch die Pressefreiheit tangiert ist, also ein Grundrecht, Artikel 5 unserer Verfassung. Also es geht nicht nur um allgemeine Persönlichkeitsrechtsverletzungen, sondern es geht ganz konkret um Einschränkungen der Pressefreiheit. Das sagen nicht wir als Betroffene, das sagen die Karlsruher Richter, das sagt ganz offiziell das Bundesverfassungsgericht.
Kritisiert werden derzeit also vor allem mögliche Neuregelungen beim Quellenschutz. Was genau ist hier geplant? Was heißt das?
Na, bisher ist es so in dem Entwurf, dass nur Personendaten nicht erfasst werden sollen, beziehungsweise erfasst, aber dann geschwärzt werden sollen oder gelöscht werden sollen, wenn sie weitergegeben werden. Nun, Personendatum ist dann beispielsweise der Name und die Anschrift. Aber ich kann natürlich aus den anderen erfassten Daten noch ganz viel zusammensetzen, beispielsweise Bewegungsdaten, beispielsweise auch andere persönliche, inhaltliche Daten, die dann schon relativ schnell feststellen lassen, um wen es geht. Wenn es dann um eine Redaktionsleiterin, einen Redaktionsleiter geht oder, um den Scherz zu bringen, eine einzelne Kanzlerin, ja, da kann man den Namen streichen und auch die Adresse, aber letzten Endes weiß sowieso jemand, worum es geht. Und wir haben es ja hier nicht mit irgendwelchen Hobbyspielern zu tun, sondern mit Geheimdiensten. Das ist deren tägliches Brot, dann auch Rückschlüsse zu ziehen. Und genau das ist das Problem, wenn es um den Kern journalistischer Tätigkeit geht, nämlich zu recherchieren, das heißt, sich nicht nur auf eine Pressekonferenz des Innenministeriums oder des BND zu setzen, sondern tatsächlich auch mit Informantinnen und Informanten Kontakt aufzunehmen, was zuweilen in einer problematischen Welt sich abspielt.
Ja, das hätte ja enorme Auswirkungen auf das nötige Vertrauensverhältnis von JournalistInnen und deren InformantInnen, also das A und O, gerade wenn es um investigative Recherchen geht.
Ja, genau, darum geht es uns vor allem auch. Denn ich selbst recherchiere zuweilen investigativ, habe beispielsweise über das Bundesamt für Verfassungsschutz berichtet. Und natürlich ist das nicht einfach irgendwo in irgendwelchen Online-Foren so, dass Menschen sich dort anvertrauen, sondern da muss man auch ganz besonders vorsichtig sein, weil natürlich Geheimnisse verraten werden. Da, wo es aber letzten Endes um gesellschaftlich relevante Themen geht, da, wo es Verfehlungen gibt möglicherweise auch, und da arbeiten Menschen, da kann es auch Verfehlungen geben, muss darüber berichtet werden, muss das öffentlich gemacht werden können, damit man darüber diskutiert, ja, damit möglicherweise dann auch strafrechtliche Ermittlungen eingeführt werden. Und genauso wie wenn man zum Arzt geht, zu einem Anwalt geht, muss es auch bei Journalistinnen und Journalisten der Fall sein, dass die Informantinnen, dass die Informanten an der Stelle geschützt werden und auch die Journalisten selbst geschützt werden, weil letzten Endes können wir unsere Arbeit nicht mehr verrichten, wenn wir ständig damit rechnen müssen, dass wir und unsere Informanten an der Stelle überwacht werden. Und das ist schlicht und ergreifend, und das haben Gerichte ja auch festgestellt, das ist verfassungswidrig.
Was würde denn passieren, wenn Sie jetzt zum Beispiel mit einer Person Kontakt aufnehmen, die als tatverdächtig gilt?
Dann kann es mir passieren, dass die gesamte Kommunikation, wenn ich häufiger mit dieser Person kommuniziere, dann eben in den Fokus der Behörden kommt, mitgeschnitten wird, notiert wird und dann vor allem auch mit anderen Geheimdiensten, mit ausländischen Geheimdiensten geteilt wird. Und jetzt kann man sich trefflich darüber streiten. Es gibt ja dann auch noch Streit darüber, in welche Kompetenzen wird der sogenannte Kontrollrat haben, also ein Gremium, das den BND dann intern auch mit beraten und überwachen soll und auch Maßnahmen vorher dann eben vorgelegt bekommen werden soll. Aber selbst wenn wir mal unterstellen, dass das alles funktioniert, wo wir uns auch Präzisierungen wünschen, da wo schon weitergegeben wird an andere Dienste, ans Ausland, dann kann das schlicht und ergreifend lebensgefährlich werden für Informantinnen und Informanten. Jetzt tun wir doch mal nicht so, dass wir immer nur in Deutschland recherchieren. Wir haben internationale Rechercheverbünde, zum Beispiel zu den Panama Papers. Mhm. Und natürlich hat man es da auch mit schwierigen Persönlichkeiten zu tun. Und wir haben als Medien, die für Deutschland berichten, aber nicht in Deutschland berichten, auch sogenannte Ortskräfte, also oft freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns zuarbeiten, auch mit Recherchen. Und die wären zum Beispiel auch nicht davon erfasst. Also insofern gibt es ein ganzes Bündel von Problemen. Und noch einmal, in manchen Ländern, in Diktaturen beispielsweise, ist das dann für unsere Informantinnen und Informanten wortwörtlich lebensgefährlich.
In diesem Zusammenhang geht es ja auch um die Auslandstelefonüberwachung durch den BND, also Kontrolle aller E-Mails zum Beispiel auch. Was wünschen Sie sich da an Änderungen?
Naja, in der Strafprozessordnung hier in Deutschland ist ja schon klar festgestellt worden, dass eben eine Online-Durchsuchung nicht ohne weiteres möglich ist. Das Bundesverfassungsgericht hat das mit dem Cicero-Urteil auch nochmal sehr, sehr deutlich gemacht. Eine solche klare, präzise Regelung fehlt im jetzigen Entwurf fürs BND-Gesetz, und die wünschen wir uns. Ähnlich wie in der Strafprozessordnung muss klar sein, bei Journalistinnen, bei Journalisten darf es eine solche Online-Durchsuchung nicht geben.
Was erhoffen Sie sich von der Anhörung am Montag?
Na, ich erhoffe mir, dass unsere Argumente nicht nur gehört werden, sondern auch ernsthaft abgewogen werden. Ansonsten sehe ich die Gefahr, dass das Ganze wieder vor dem Bundesverfassungsgericht landet. Und das wäre eine Schlappe, die auch die Bundesregierung und auch sie tragenden Fraktionen sicherlich nicht wollen. Insofern sind sie gut beraten, gut zu beraten und auf unsere Argumente sich auch intensiv einzulassen und wohl auch vor dem Hintergrund der Verfassung und der Pressefreiheit abzuwägen.
Wer sind denn in diesem Kontext Ihre konkreten Gegenspieler?
Naja, die Dienste, das heißt die Geheimdienste, müssen natürlich ihre Arbeit machen. Und ich kann rein subjektiv nachvollziehen, dass die natürlich möglichst viele Daten haben wollen. Und natürlich geht es an der Stelle auch um ein hohes Schutzgut. Wir wollen vor Terroranschlägen, wir wollen vor dramatischer Kriminalität gegen unsere Staaten und Staatenverbünde geschützt werden. Das ist ein schwieriges Geschäft und dafür brauchen wir auch Daten, das kann ich nachvollziehen. Nur es muss eben an bestimmten Stellen entsprechende Schranken geben. Und dass man als Geheimdienstler jetzt keine Schranken haben möchte, ja, verständlich. Aber letzten Endes leben wir in einem Rechtsstaat, glücklicherweise, und es gilt die Verfassung. Und daran müssen sich auch Geheimdienste halten.
Was sind im Moment die wichtigsten Signale aus der Politik dazu?
Naja, es hat ja schon erste Nachbesserungen gegeben gegenüber dem allerersten Entwurf. Nach dem Schock, nachdem das Bundesverfassungsgericht eben so geurteilt hat, dass das ursprüngliche BND-Gesetz, das ja auch schon viel kritisiert worden war, auch von uns, gekippt wurde, kommt man langsam auf eine Zielgerade. Und ich mag die Hoffnung an der Stelle auch nicht aufgeben, dass unsere Hinweise dort ernst genommen werden. An einigen Stellen hat man das ja auch schon getan.
Zum Beispiel?
Da ist es beispielsweise dieser Kontrollrat jetzt eingeführt worden. Und wenn personenbezogene Daten dann doch erhoben werden sollen, dann muss der BND-Präsident persönlich eingeschaltet werden und zustimmen. Und zwar das Ganze ex ante, also vorher. So steht es auch ausdrücklich drin im Gesetz. Es gibt durchaus viele positive Punkte, die jetzt schon aufgenommen wurden. Dazu gehören eben diese Genehmigungsfragen. An manchen Stellen ist es aber dann eben noch eine Detailfrage. Und wie das mit Juristen so ist, ich bin ja von Hause aus kein Jurist. Und als Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands, das mache ich jetzt auch schon seit 5 Jahren, musste ich lernen, dass es manchmal sehr auf Begrifflichkeiten ankommt. Mhm. Und dass ein Tatverdacht jetzt so im umgangssprachlichen Sinne eigentlich klar ist, ne? Man muss einen konkreten Verdacht haben, dass aber ein spezifischer Tatverdacht etwas anderes ist als ein tatsächlicher Tatverdacht. Tatsächlich hört sich für mich sehr, sehr spezifisch und sehr, sehr klar und sehr deutlich an, hat aber eigentlich weniger zu sagen. Insofern, das war im Zusammenhang mit dem Cicero-Urteil die Unterscheidung, dass ein tatsächlicher, also eigentlich irgendwie gegebener Tatverdacht nicht ausreicht, sondern eher sehr spezifisch sein muss. Eine solche Präzisierung, das fehlt auch hier wieder in diesem Gesetz. Eine solche Präzisierung mit einem einzigen Begriff macht unglaublich viel aus in der späteren Praxis und dann auch in der Rechtsprechungspraxis. Und das ist der Grund, warum wir genau auf die Wörter schauen, auf die Begrifflichkeiten schauen, dass da keine Einfallstore gegeben werden für letzten Endes doch wieder eine Verfassungswidrigkeit und damit auch für eine Einschränkung journalistischer Tätigkeit.
Der journalistische Quellenschutz ist in Gefahr. Zur Debatte um die Novelle des BND-Gesetzes. Frank Überall vom DJV. Danke Ihnen fürs Gespräch.
Ich danke auch.
Das Staatstheater Augsburg hat eine eigene Digitalsparte, was sich in Zeiten von geschlossenen Theatern natürlich besonders gut bewährt. Mit einem externen Dienstleister, der Heimspiel GmbH, entwickelt dieses Mehrspartenhaus regelmäßig Inszenierungen zum Eintauchen per Virtual Reality. Das Publikum kann sich die notwendige Brille vorher nach Hause schicken lassen und schon sitzt man damit in einem virtuellen Theaterraum und zwar mit einem rundum 360-Grad Panoramablick. Heute Abend gab es mal wieder eine Premiere, 14 Vorhänge. Das ist ein kurzer Monolog, den der Dramatiker Einar Schläf einst dem Schauspieler Bernhard Minetti gewidmet hat. Gespielt hat er ihn nie. 20 Jahre nach Schläfs Tod wurde dieser Text somit heute uraufgeführt mit dem Schauspieler Klaus Müller in der Regie von André Bücker. Tobi Müller hat sich die VR-Brille auf und inzwischen auch wieder abgesetzt. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend, Britta Brücker.
14 Vorhänge hatte es bis heute noch nicht auf die Bühne geschafft. Eine späte Uraufführung also und dann gleich als Virtual Reality. Worum geht es in diesem Monolog?
Es sind wirklich nur 1,5 Seiten für einen Schauspieler, wie Sie schon gesagt haben, der am Ende seiner Karriere ein bisschen zurückblickt. Da ist viel Trauer dabei, Häme über Kollegen auch tatsächlich, über sich selbst, Selbstironie. Und es ist auch eher eine Reflexion darüber, was es heißt, gegen Schmerzen anzukämpfen und dennoch oder gerade dann auf die Bühne zu gehen. Geschrieben hat das ja eben Einar Schläf, nicht lange vor seinem Tod, für Bernhard Minetti, der wie Schläf auch kurz vor dem Tod noch im Berliner Ensemble gearbeitet hat. Hier zur Aufführung ist es eben nie gekommen, aber da steckt auch Schläf selbst drin. Das ist nicht einfach nur Minetti. Schläf war ja nicht nur Autor und Regisseur, sondern eben auch Schauspieler, der offen auf der Bühne immer wieder gegen sein Stottern kämpfte und es nur so überwinden konnte. Das war wirklich sehr eindrücklich, wer das noch je sehen konnte, gerade im Berliner Ensemble mit Puntila von Brecht unter anderem. So ein Bild der existenziellen Überwindung vom Schmerz ins Leben, das ist nicht frei von Pathos, aber eben auch nicht ohne Ironie. Aber schon eine Wehmut darüber, dass sich vieles verändert hat. Zum Beispiel der Bruch von Schläf und der Berliner Ensemble auch. Klaus Müller, jetzt in der Virtual Reality Version, spricht den ganzen Text eigentlich erst im letzten Drittel dieser 30 Minuten Virtual Reality und er spricht ihn leicht singend. Fast wie Minetti, manchmal ein bisschen ein alter Mann aus einer anderen Zeit. Und das klingt dann so.
Das Publikum klatschte mehr. Es war einfach begeistert von den neuen Stücken. Die Autoren führten ihre Schauspieler an der Hand. Links und rechts, und wir verbeugten uns mit ihnen. Wir durften sie nachher umarmen, wie das uns zusteht.
Das spiegelt ja Sehnsüchte, die wir gerade in der Pandemie haben. Inszeniert André Bücker das auch aus so einem Gefühl heraus?
Auf jeden Fall, ja. Der theaterhistorische Hintergrund Schläfen in Netty, über den wir gerade sprachen, der tritt eher in den Hintergrund. Virtual Reality ist ja eine Technologie, die vor allem eins wirklich sehr gut kann, und das ist Räume simulieren. Und diese Sehnsucht nach dem Raum ist bei Bücker, dem Regisseur und übrigens auch dem Intendanten des Staatstheaters Augsburg und seinem Schauspieler Klaus Müller schon sehr zentral. Es wirkt wie ein Requiem für den Theaterraum mit den Mitteln des Neuen sozusagen. Denn der Schauspieler nimmt uns mit in alle möglichen Räume des Staatstheaters Augsburg, und das befindet sich eben gerade in einem langen Umbau. Erst 2026 soll das große Haus zumindest wieder aufgeben, mit jetzt schon einem doppelt überzogenen Baubudget. Das gab sehr viel zu reden in Augsburg im letzten Sommer. Es ist richtig gehend entkernt. Überall liegt Staub, also da gehen wir jetzt rein mit der Brille. Ne? Die Sitze sind raus, es ist eine Baustelle, keine Menschenseele weit und breit, und alles ist auch schwarz-weiß. Das ist schon so ein bisschen postapokalyptisch, könnte man sagen. Lange hören wir auch nur den Atem, ja das Keuchen des Schauspielers Klaus Müller. Virtual Reality heißt eben, wir denken immer an Bilder, aber es heißt auch Ton, ne? Wenn man den Kopfhörer auf hat. Sehr nah mikrofoniert, vermutlich aber mit dem Raumton dann zusammengemischt. Wir haben es gehört, das hallt auch nach. Das ist ein sehr schöner Effekt, finde ich, von großer Nähe, aber dann doch eben Raumgefühl. Wenn Klaus Müller, der auch schon seit 25 Jahren im Haus ist, übrigens auf die Bühne kommt und wir die anderen Räume schon gesehen haben, spielt er mit einer Krone im Bademantel. Das ist wohl doch auch ein bisschen King Lear, wie bei Shakespeare, der sein Reich zerbröseln sieht, und das Reich ist eben das Theater der Gegenwart, das gerade nicht spielen kann, das unbehauste Theater sozusagen.
Wie aktiv waren Sie denn mit dieser VR-Brille auf dem Kopf jetzt als Zuschauer? Also still auf dem Sofa, sind Sie damit rumgelaufen oder haben Sie was gesteuert?
Oh nein, man soll unbedingt sitzen bleiben. Mit der Brille rumlaufen ist ein bisschen zu gefährlich, wenn andere im Raum sind oder andere Möbel. Man sieht ja nichts, ne? Man sieht eben nur diese 360-Grad-Einspielung. Es ist eine Einspielung, man kriegt das auf die Brille gespielt. Ein paar Mal musste ich den Schauspiel auch regelrecht suchen, ein lustiger Effekt. Da war ich froh um meinen Drehstuhl, der macht es dann möglich, dass er plötzlich mir im Rücken stand oder saß sozusagen. Ich bin auch nicht ganz schwindelfrei, muss ich sagen. Und wenn man da auf der Höhe des Schnürbodens am Geländer steht oder auch direkt unter dem Dach auf dieser Zwischendecke, ne, oberhalb des Lüsters, unterhalb der Decke, ist man eigentlich ganz froh, oder war ich froh um die Tischkante, an der ich mich kurz festhalten konnte. Das waren schon sehr tolle Effekte. Was seltsamerweise weniger gut funktioniert hat bei mir, ist die Schärfe. Also gerade beim Schauspieler selbst. Und ich habe alles probiert. Also mit Brille, dann mit Lesebrille, dann ganz ohne. Hier ist Virtual Reality sehr stark im Raumerlebnis, im Ton, aber weniger in der sprichwörtlichen Figurenzeichnung. Das war manchmal ein bisschen schummrig.
Das ist ja insgesamt schon viel Aufwand. Also Brille bestellen, sich damit vertraut machen, wieder zurückschicken. Was war für Sie die grundsätzlich andere, vielleicht auch neue Erfahrung?
Ja, ich glaube schon, dass das kommen wird in der Zukunft, ehrlich gesagt. Aber dazu müssen wir vielleicht erstmal mehr VR-Brillen besitzen. Man müsste vielleicht auch Zugang haben in ein datenintensives Netzwerk. Ne? Einzelne Brillen jetzt zu verschicken, wie Sie sagen, super Service, ganz toll. In Augsburg übrigens mit Fahrradkurier lieferbar, im Rest der Republik macht das eine Firma aus München, schon sehr aufwendig. Also das zur Technologie und zur Logistik. Vielleicht künstlerisch hat das aber, glaube ich, schon Zukunft. Ich habe mir auch noch andere Produktionen aus dem Staatstheater Augsburg angeschaut, aus dem Tanz zum Beispiel, ein klassisches Theaterstück wie Oleana von David Mamet, wo es um sexuelle Belästigung geht, in den 90er Jahren schon. Da steht man so ein bisschen zwischen den SchauspielerInnen, und das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung. Ne? Da kommen auch Außenräume mit ins Spiel, das ist sehr immersiv, man steht im Zentrum. Die 14 Vorhänge waren da stiller, was die Mittel angeht, aber ich glaube, das liegt eben auch ein Stück weit am Thema und ist von daher folgerichtig sein vorläufiges Requiem auf das Theater mit den Mitteln von nun ja, vielleicht von morgen, das werden wir ja sehen.
Aber fühlt man sich nicht doch sehr allein bei dieser Art des Theaterbesuchs?
Das ist richtig. Man fühlt sich auf jeden Fall allein. Also die Kommunion quasi, das Teilen des Raumes, das findet nicht statt. Es geht ja auch so weit, dass man auch seinen eigenen Körper ja gar nicht mehr sieht. Das führt ja quasi zum leichten Schwindel, vielleicht sogar noch eine zusätzliche Dimension dazu. Man ist seltsam körperlos. Man sieht wirklich nur die anderen. Es ist sehr, wie soll man sagen, verkopft. Schön psychedelisch, aber verkopft.
War das jetzt eine einmalige Vorstellung?
Ich kann mir das immer wieder angucken, bis ich die Brille zurückschicken muss. Ich muss sie leider zurückschicken. Das ist ein ganz tolles Gerät. Ich freue mich, das auch schon der ganzen Familie vorzuführen, wenn wir hier fertig sind, Britta Böcker. Aber ich muss sie zurückschicken. Ich hatte jetzt das Glück, dass die anderen 7 Inszenierungen des Theaters da auch mit drauf gespielt waren. Ich konnte da ein bisschen rumsurfen, aber dann geht das zurück. Es ist ja eine Aufnahme, ne? Es ist ja eben nicht live. Da ist die Technologie, glaube ich, noch nicht so weit, dass man da direkt eine Live-Performance anzapfen kann und dann in Virtual Reality geht. Das wäre dann quasi der nächste Schritt.
Ja, ich meinte aber, ob die Hörerinnen und Hörer das jetzt auch machen können.
Die können das bestellen, auf jeden Fall.
Okay, also es ist ein langfristig angelegtes Projekt.
Auf jeden Fall, das läuft auch schon eine Weile. Die haben eine eigene Digitalsparte, das kann sich jede und jeder bestellen. Dauert dann halt ein bisschen, wenn es nicht per Fahrradkurier von Augsburg quasi erreichbar ist. Aber das ist möglich, auf jeden Fall.
14 Vorhänge, die Uraufführung eines Monologs von Einar Schläf am Staatstheater Augsburg. Tobi Müller hat sich auf diese Virtual Reality Vorstellung eingelassen. Danke.
Danke auch.
Und wenn Sie sich jetzt fragen, was kostet das Ganze denn? Inklusive Porto knapp 30 Euro. Die Brille kommt für 2 Tage zu Ihnen. Und was Sie sonst noch brauchen, ist eben ein bequemer Platz, am besten einen Drehstuhl und einen Kopfhörer. Der Rest ist online buchbar auf der Seite des Staatstheaters Augsburg.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Oliver Thoma.
Der serbische Liedermacher und Balladensänger Đorđe Balašević ist tot. Wie das staatliche Fernsehen RTS berichtet, starb er im Alter von 67 Jahren im Klinikum seiner Geburtsstadt Novi Sad. Dort war er mit einer Corona-Infektion eingeliefert worden.
Er war einer der bekanntesten Musiker des ehemaligen Jugoslawiens und bei seinen Liedern sind viele textsicher. 1977 landete er zusammen mit der Band Jetva seinen ersten Hit, Urazdjeljak te ljubim. Der Song verkauft sich in Jugoslawien 180.000 Mal. 1982 startet Balašević seine Solokarriere und seine Songs werden zu gesamtjugoslawischen Hits. Ein Erfolg folgt auf den nächsten. Balaševićs Lieder sind manchmal Liebeslieder, oft satirisch angehaucht und auch politisch. Bereits 1987 warnt er mit dem Antikriegssong Samo da rata ne bude vor dem drohenden Unheil im ehemaligen Jugoslawien und landet damit einen Hit. Bis heute gehört Đorđe Balašević zu denjenigen Musikern, die sowohl in Serbien als auch in Kroatien als auch in Bosnien und Herzegowina und den anderen ex-jugoslawischen Teilrepubliken gerne gehört werden.
Das war unser Südosteuropa-Korrespondent Jan Govidarica. Die Corona-Pandemie könnte für die Kultur- und Kreativbranche in diesem Jahr mehr als 30 Milliarden Euro an Umsatzverlust bedeuten. Das ergibt eine Analyse des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes. Besonders hoch sind die Einbußen bei den darstellenden Künsten mit 85%. In der Musikwirtschaft sind es 54, auf dem Kunstmarkt gut 50%. Können diese Einbußen kompensiert werden? Dazu sagt Olaf Arndt, einer der Autoren der Betroffenheitsanalyse der Kultur- und Kreativwirtschaft im Deutschlandfunk.
Nein, kompensiert in dem Sinne gar nicht. Es ist wirklich ein Neuanfang, der ab April, Mai ja frühestens beginnen kann. Wenn jetzt alles optimistisch läuft, dann ist April, Mai der Termin, wo es überhaupt geöffnet wird. Und das ja dann unter allen Hygieneregeln, die gerade diskutiert werden. Das heißt, die Kultureinrichtungen, die Kulturhäuser, die Kinos werden ja Besucherzahlen von maximal 40, vielleicht 50% haben dürfen. Und das ist ja kein Aufholprozess. Das heißt, wir sind auch dann weiterhin auf einem Niveau, der bestenfalls das Überleben sichert, geschweige denn eine Kompensation des letzten Jahres darstellen kann.
Olaf Arndt, einer der Autoren der Studie der Kultur- und Kreativwirtschaft zu den Folgen der Corona-Pandemie. Musiker in Bayern bereiten einen Eilantrag zur Öffnung von Konzert- und Opernhäusern vor. Die darstellenden Künste befänden sich seit März 2020 eigentlich durchgehend in irgendeiner Art Lockdown, kritisierte einer der Initiatoren, der Opernsänger Christian Gehaher, im Interview der Deutschen Presseagentur. Das dürfe so nicht weitergehen. Gehaher hatte sich mit anderen Sängern und Musikern zur Initiative Aufstehen für die Kunst zusammengeschlossen, die mit dem Eilantrag vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ziehen will, wenn die Kultur bei erneuten Lockerungen übergangen werden sollte. Die Initiative wird auch von der Geigerin Anne-Sophie Mutter, dem Opernsänger und Regisseur Rolando Villason sowie dem Dirigenten Kent Nagano unterstützt.
Genau, wir bleiben gleich mal in der Oper. Anfänger zu sein macht Angst, sagt der Schweizer Theatermacher Milo Rau, hat aber auch etwas enorm Befreiendes. Und so versucht er sich jetzt am Grand Théâtre in Genf zum ersten Mal als Opernregisseur mit Mozarts politischster Oper La Clemenza di Tito. Darin geht es um Verrat, Gewalt, um eine Revolution und das Lernen von Toleranz. Themen, die Milo Rau in seinen dokumentarischen Reenactment-Projekten schon mehrfach am Beispiel realer politischer Konflikte realisiert hat. Nun also eine Oper, vielleicht wieder kritisch, kraftvoll, konfrontativ, wie man das von ihm kennt, inszeniert unter Corona-Bedingungen und vorerst nur im Livestream zu erleben. Jörn Florian Fuchs hat sich für die heutige Premiere eingeloggt, jetzt auch hier bei Fazit. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Ich vermute mal, dass Milo Rau seine erste Operninszenierung in erster Linie inhaltlich angegangen ist. Wie liest er diese Mozart-Oper?
Er liest sie zunächst mal als ein Stück, als eine Inszenierung, die sich doch sehr entfernt von der Kernhandlung dieser Oper. Wie nicht anders zu erwarten, spielt natürlich Gesellschaftskritik und Gesellschaftspolitik eine große Rolle. Es gibt Geflüchtete etwa, Menschen aus prekären Verhältnissen, die wirklich aus Genf und der Region kommen, die an diesem Abend als Statisten immer wieder auftauchen. Und wir haben zwei Ebenen. Das eine ist die Ebene einer elitären Gesellschaft, die sich viel mit Kunst befasst. Dazu kommen wir noch. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese wildhausenden, prekären Menschen.
Wie holt er die Oper in unsere Gegenwart? Oder anders gefragt, wie bringt er die Gegenwart da rein?
Es ist tatsächlich radikale Gegenwart, was die Kostüme betrifft, die ganze Bühnengestaltung. Allerdings ist dann auch eine museale Ebene eingefügt. Der ganze Rahmen ist ein Museum. Also ich muss dazu sagen, dass es massive technische Probleme beim Streaming gab. Das heißt, die ersten 20 Minuten waren nicht verfügbar und danach gab es auch größere Tonprobleme. Es gab allerdings einen kurzen Pausenfilm, da sah man ein Bild aus dem Anfang. Daher weiß ich, dass also auch am Anfang ein Museum steht, wie auch am Ende. Und im Grunde genommen erzählt Rau, wie diese Gesellschaft, diese Elite letztendlich sich mit bildender Kunst vergnügt, wie sie da irgendwie versucht, auch ihren Sinn, denke ich, zu generieren und sich überhaupt nicht kümmert um das, was um sie herum passiert. Es gibt ein Auftauchen etwa der Figur der Vitellia, die als Marina Abramovic tatsächlich in Erscheinung tritt. Der Tito selber, der Milde, mild heißt ja auch der weiche Herrscher. Das ist ja schon bei Mozart eine etwas eigenwillige Geschichte, weil nicht so ganz klar ist, ob das jetzt nur positiv oder nur negativ ist, sondern ob es einfach ein schwacher Charakter ist oder jemand, der am Ende wirklich sagt, Gnade geht über alles. Also diese Figur des Tito, die wird im Verlauf des Abends zu Josef Beuys. Das sind interessante Bilder und ist sozusagen auch eine interessante Ästhetik. Aber gerade diese Verknüpfung zu den Prekären, das ist irgendwie ein großes Problem und wird es vor allen Dingen im zweiten Teil des Abends, wo eigentlich dann doch 1:1 die Figuren vorne an der Rampe stehen und ihre Arien singen und szenisch nicht viel passiert, außer dass eben plötzlich die ganz unterschiedlichen randständigen Figuren man regungslos sitzen sieht per Video und die erzählen lautlos sozusagen ihre Geschichten. Es wird also eingeblendet, ich komme aus Armenien, ich komme da und daher und das ist meine Geschichte. Das ist etwas, was man aus vielen Schauspielprojekten, Performances von Milo Rau kennt, wo das oft unter die Haut geht, weil eben wirklich dieses Authentische da ist. Mhm. Aber hier wirkt das dann zunehmend wie einfach eine zweite Ebene, die überhaupt nicht mehr verknüpft ist mit der eigentlichen Oper von Mozart. Und das Ganze geht also ästhetisch und intellektuell letztlich wirklich nicht auf und nicht zusammen.
Und steht da am Ende eine These im Raum oder eine Utopie?
Wir landen im Museum. Es wird eigentlich Revolution, bürgerliche Revolution wird nachgestellt, zum Teil von den Geflüchteten, den Leuten aus den prekären Zuständen. Auf der anderen Seite ist eben diese elitäre Gesellschaft, die schaut sich das Ganze dann auch an und dieses Bild erstarrt wirklich zu Eis. Es kommt dann ein Fotograf, das hat man allerdings auch schon öfters mal auf der Bühne gesehen, so ein Bild, das eben alles erstarrt und eben museal wird und dann wird ein Foto gemacht und es wird dann noch als Text eingeblendet, wer wird in einiger Zeit sozusagen nach dem Menschen eigentlich noch unsere Geschichten hören, wer wird das Ganze sehen und vielleicht bleibt nur Vögelgezwitscher und mit Vögelgezwitscher endet dieses Stück dann auch dieser Abend.
Milo Rau musste da also viele Fäden in der Hand halten. Anders als beim Theater, eben Sänger, Chor, Orchester, da überall muss er drauf achten. Dazu noch die Laiendarsteller. Der russische Dirigent Maxim Emeljanitschow ist Chef des Orchestre de la Suisse Romande, hauptverantwortlich für den Klang des Abends. War der denn stimmig und passend zu der Art dieser Inszenierung?
Bevor ich das beantworte, hören wir mal ganz kurz in diesen Abend hinein.
Auf der Suche nach Mozart.
Ich wollte gerade sagen, eindeutig Mozart, oder? Oder ein ungewöhnlicher Mozartklang. Nein, das waren schamanistische Gesänge. Es spielen auch Schamanenrituale an diesem Abend eine Rolle, auch musikalisch. Es gibt also ein paar Einschübe, nicht so wie bei dem legendären Tito von Korenzis und Peter Sellers in Salzburg etwa vor einigen Jahren. Aber auch hier wird an der Musik gearbeitet, wird die eingegriffen. Ich fand es, ehrlich gesagt, sehr zurückhaltend und ziemlich gediegen, sehr traditionell dirigiert über weite Strecken. Es ist auch nach wie vor bei dieser Oper dieses große Problem mit den, mit Verlaub einfach simpel gesagt, langweiligen Sekko-Rezitativen, die da vor sich hin plätschern. Es gibt Manfred Trojan, der hat vor einigen Jahren diese Rezitative neu verkomponiert. Dann bekommt dieses Stück eine andere Qualität. Dann kann man auch die einzelnen Arien gut miteinander verbinden und so bleibt es gerade in den Rezitativen sehr, sehr blass an diesem Abend. Ich bin nicht ganz sicher, ob das auch tatsächlich an der Übertragung lag, weil wie gesagt, die Tonqualität da grenzwertig war. Von der Besetzung sehr, sehr unterschiedlich fand ich der Abend. Bernard Richter als Tito, den ich schon gut wirklich gehört habe, ist immer wieder sehr, sehr angestrengt. Ich fand noch am besten die Vitellia von Serena Farnotia etwa und Servilia von Marie Lys. Man merkte aber auch immer wieder, dass die Figuren ein bisschen fremdeln mit ihren Partien und dass es so eine gewisse Hilflosigkeit sich durch diesen Abend zieht. Ein letzter Satz dazu. Man hörte, dass Milo Rau eigentlich die Entführung aus dem Serail hätte inszenieren sollen. Ein Stück, das man sich gut vorstellen kann. Das hat dann aus Zeitgründen Luc Perceval übernommen. Ich glaube einfach, der Titus war letztlich wirklich nicht das richtige Stück für ihn.
Und vielleicht fremdelte er ja auch noch ein bisschen mit seiner Rolle als Opernregisseur. Milo Rau in Genf mit Mozarts La Clemenza di Tito als Online-Live-Premiere gesehen von Jörn Flori. Florian Fuchs, Dankeschön.
Gerne.
Geplant sind auch Vorstellungen vor physischem Publikum. Man hofft schon auf den März. In der Schweiz sind die Corona-Beschränkungen ja etwas lockerer. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Regelmäßig lädt die Stiftung St. Matthäus in Berlin renommierte Künstlerinnen und Künstler dazu ein, mit einer Arbeit auf die historische Kirche zu reagieren. Die liegt ja direkt zwischen der neuen Nationalgalerie und dem Kulturforum. Jetzt kommt der Raumkünstler Gregor Schneider dort zum Zug, bekannt für seine oft etwas unheimlichen Um- und Einbauten. Auf diese Weise hat er auch schon den deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig in ein Verlies verwandelt. Und gern hätte er in Venedig noch mehr gemacht, nämlich einen großen schwarzen Kubus auf den Markusplatz gestellt, angelehnt an die Kaaba in Mekka, das zentrale Heiligtum des Islam. Aber weder von Venedig noch von Berlin gab es grünes Licht für dieses Projekt. Doch jetzt hat Gregor Schneider in der Matthäuskirche einen Kreuzweg installiert und ihn gemeinsam mit Silke Hennig beschritten.
Es ist ein sehr mächtiges, ja fast schon so monströses, Kreuz, das hier in der Kirche liegt.
Erkennen lässt sich das aber erst von oben, von der Kirchenempore aus. Denn bevor man Gregor Schneiders schwarzes Kreuz von außen ganz sehen kann, muss man hinein und hindurch. Das Kreuz zeigt sich zunächst als lichtloser Gang.
Eine Fußgängerführung, komplett schwarz. Und je tiefer ich in diese Fußgängerführung geführt werde, umso weniger sehe ich. Dadurch werden andere Sinnesorgane wichtiger. Und Menschen empfinden das so, als würden die zurückgeworfen auf sich selbst.
Wer sich vorantastet, gelangt am Ende dieses kreuzförmigen Gangs aus der Dunkelheit in den hellen Kirchenraum.
Außen erkennt der Besucher die Verschalung. Das sind japanische verkohlte Holzleisten. Das ist eine mir fast schon vergessen geratene, jetzt wieder neu wiederentdeckte Form, um Holz haltbar zu machen.
Für Gläubige steht der Kreuzweg Jesu Christi für einen Pilgerweg des Leidens, der Vertiefung und Verwandlung.
Ich war selbst 5 Jahre lang Messdiener mit Auszeichnung. Irgendwann kriegt man so eine Plakette nach 5 Jahren. Und ich habe das also ein Stück weit auch verinnerlicht. Ich würde mich heute eher so als Agnostiker verstehen. Aber ich habe das als Kind genossen, auch vor einem sterbenden, am Kreuz genagelten Menschen zu sitzen.
Genossen? Das gemeinhin Unausgesprochene, das Unbehagliche, darauf kommt Gregor Schneider immer wieder zurück.
Dieses Unausgesprochene, das kann dann auch sehr laut werden. Das wird man nicht los. Und das ist sicherlich auch ein Thema, was sich bei den Arbeiten durchzieht. Sei es nun im häuslichen Umfeld, sei es im religiösen oder politischen Dimension.
Das häusliche Umfeld war Gregor Schneiders Ausgangspunkt. Eine Fotogalerie auf der Empore der Kirche zeigt Beispiele. Zimmer, die nur ein Innen zu kennen scheinen, abgedichtet, schallgedämmt, wie im berühmten Haus UR, in dem er 1985 begann, Räume ein- und immer wieder umzubauen.
Was mich fasziniert bis heute an dem sogenannten Haus UR ist, dass ich da tatsächlich etwas bauen kann, dass da etwas entsteht, was ich nicht mehr beschreiben kann. Aber dass es keine Projektion ist in eine außerweltliche Fantasie, sondern dass es ganz real, konkret vorhanden ist.
Räume, Flure, Gänge, nicht als Metapher, sondern als Gegebenheit, verdichtet. Das Werk dieses Künstlers tritt einem nicht gegenüber, es umgibt.
Aber diese Raumschale, diese Schicht, die muss auch nicht unbedingt bemerkt werden. Die muss auch nicht sichtbar sein. Also ich habe mich ja lange mit Korridoren und Fluren beschäftigt, denen man wenig Aufmerksamkeit schenkt, aber denen man gleichzeitig nicht entrinnen kann.
Der Korridor, den er mit seinem Kreuzweg gebaut hat, allerdings verlangt in seiner machtvollen Schwärze alle Aufmerksamkeit. Er ist eine desorientierende Passage beim Hindurchgehen und dominiert das Kircheninnere vollkommen. Dabei hat Gregor Schneider ihn ursprünglich für den Außenraum gebaut, aus Spanien hierher transportiert und lediglich etwas angepasst.
Das ist auch ungewöhnlich, dass ein Raumkünstler auch komplette Räume lagert. Ich habe ja ein ganzes Raumarchiv, ein Raumgedächtnis.
Damit arbeitet er immer weiter. So ist der Kreuzweg auch verknüpft mit Schneiders Beschäftigung mit der Kaaba in Mekka. 14 Meter hoch sollte der schwarze Würfel sein, den er bei der Biennale 2005 auf den Markusplatz in Venedig stellen wollte.
Als ich die Modelle gebaut habe, ist mir dann aufgefallen, dass wenn ich dieses Modell ausfalte, habe ich ein Kreuz in der Hand.
Das Vorhaben in Venedig wurde verboten. Offenkundig schreckte die Verbindung zur Kaaba und damit zum Islam die Verantwortlichen, ohne dass dies klar benannt wurde. Auch in Berlin, wo der schwarze Kubus im Jahr darauf stehen sollte, war die Absage fadenscheinig begründet.
Und das ist bis heute etwas, was ich mit mir rumschleppe, dieses Unausgesprochene. Man muss natürlich nicht alles realisieren, aber man sollte schon über Schwierigkeiten und Probleme im Umgang, gerade mit Kunst, die eigentlich frei sein sollte, für alle Assoziationen drüber sprechen können.
Gregor Schneider interessiert, wie Menschen auf seine Arbeit reagieren. Als sein schwarzer Cube in Hamburg als bislang einzigem Ort aufgestellt wurde, fielen die Reaktionen sehr positiv aus.
Alle fanden es schön. Selbst meine Mutter fand es schön. Und natürlich stelle ich mir jetzt auch die Frage, wieso ist ein Kreuz in Berlin möglich, aber kein Kubus? Die Idee ist eher, dass man jetzt gedanklich aus diesem Kreuz irgendwann auch einen Kubus für Berlin falten kann.
Kreuzweg, das neue Projekt des Künstlers Gregor Schneider, bis zum Karfreitag in der Berliner St. Matthäuskirche zu sehen, direkt am Kulturforum. Diese Installation darf man tatsächlich physisch besuchen, natürlich unter Einhaltung der Aha-Regeln. Aha-Effekte im ursprünglichen Sinn gibt's in der Kulturpresseschau von Ulrike Timm.
Wir haben heute von allem was. Kunst und Geld, Kunst und Fußball und Tatort. Tja. Wobei sich das Tja auf eine Überschrift in der Süddeutschen Zeitung bezieht, die vom 2. Wonder Woman-Film viel mehr erwartet hätte, als sie dann bekam. Doch der Reihe nach. Die Süddeutsche Zeitung zitiert eine Studie, die den Corona-Schaden für die Kultur und Kulturwirtschaft Deutschlands in Zahlen zu fassen versucht. -30 Milliarden Euro, wobei unterschiedliche Szenarien die Milliarden leicht nach oben oder unten schieben. Nach den ganz großen Zahlen gleich die ganz kleinen. Die Frankfurter Allgemeine widmet sich den Lebensumständen bildender Künstler. Da ohnehin nur ein Bruchteil der staatlich ausgebildeten Jungkünstler in große, überlebenssichernde Galerien gelangt, gründen immer mehr von ihnen Plattformen im Netz, über die ebenfalls Kunst verkauft wird. Die Rentenerwartung nach heutigem Stand schmettert Stefan Trinks gleich hinterher. Sie liegt zum Beispiel in Berlin im Durchschnitt bei 357 Euro. Die FAZ meint, in der Pandemie bekommen Künstler viel Mitgefühl. Dabei ist die Entscheidung für diesen Beruf schon in Normalzeiten schwer genug. Wortkunst und Fußball? Ich sag mal, titelt die Süddeutsche Zeitung in bester Hansi-Flick-Manier. Soll man Fußballstars eigentlich zuhören, wenn sie nicht mit den Füßen sprechen, sondern mit dem Mund? Unbedingt, meint Holger Gerz und hat Bemerkenswertes auf Lager. Der Meteorologe Andi Brehme, da ist schon lange Schnee drüber gewachsen. Der Starticker Uwe Seeler, wir stehen mit dem Rücken nicht mehr an der Wand, sondern in der Wand. Der Mathematiker Lothar Matthäus. Das Chancenplus war ausgeglichen. Sie merken, alles schon eine gute Weile her. Heutiges ist weit weniger ruhmreich. Als seine in Corona-Zeiten privilegierten Profikicker mal wieder alles gewonnen hatten, während die Amateurvereine darüber nachdenken, den Laden dicht zu machen, jammerte Bayerns Fast-Welttrainer Flick über sein schweres Los in der Pandemie und meinte, so langsam könne man die sogenannten Experten gar nimmer hören. Der SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe Lauterbach hatte es gewagt, die Reise zur Club-WM nach Katar zu kritisieren und kassierte dafür Morddrohungen. Inzwischen haben sich Lauterbach und der Bayern-Trainer ausgesprochen, aber von Fußballern wünscht man sich wirklich wieder mehr meteorologisches, statisches oder mathematisches, waren vergnüglichere Zeiten. Wir haben aber noch Lob zu vermelden. Viel Lob. Süddeutsche Zeitung, Taz, Neue Zürcher Zeitung und Tagesspiegel, sie alle loben den neuen Dortmunder Tatort, der am Sonntag ausgestrahlt wird. Ein Krimi über Rassismus ohne Banalitäten und Belehrungen. Die Taz. Der die aktuelle Kritik an der Polizei aufgreift. Der Tagesspiegel. Und die Neue Zürcher Zeitung schwingt sich gänzlich auf zur raumgreifenden Eloge. Wie Cybermobbing und Hetzjagden im Netz sich verselbstständigen, wie die Menschen sich ihre eigene Wahrheit bis hin zur Verschwörungstheorie basteln, wenn sie nicht mehr in direktem Kontakt stehen, das wird hier in rasantem Tempo gezeigt. Was auf der Straße passiert, wird milieuübergreifend mit dem Handy aufgenommen, sofort ins Netz gestellt und weiterverbreitet. So entstehen Fake News und falsche Anschuldigungen. Uff. Und all das ohne Belehrungen. Frohlock, frohlock. Die Story müssen Sie bitte selber gucken. Nur noch so viel, die grandiose Stefanie Reinsperger und der bittersüß-melancholische Tatortphilosoph Jörg Hartmann spielen mit und der klaut sich einen Satz von Mark Twain, beziehungsweise das Drehbuch hat ihn ihm in den Mund gelegt. Eine Lüge ist dreimal um die Welt gelaufen, ehe sich die Wahrheit die Schuhe anzieht. Dieses Rennen ist im Internetzeitalter nicht unbedingt ausgeglichener geworden. Tja.
Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau. Und das war unser Fazit. Ich bin Britta Bürger.